Liebe Laura, lieber Ernst, lieber Ricardo, liebe Amelie, liebe Hörerin, lieber Hörer, falls Sie Laura, Ernst, Ricardo oder Amelie heißen, sind Sie vielleicht gerade leicht zusammengezuckt. Aber nein, ich weiß natürlich nicht, wer alles gerade die Radiopredigt hört. Wenn ich Sie alle direkt und mit Namen ansprechen wollte, dann wäre ich noch nach mehreren Stunden nicht damit fertig. Ich weiß es ja auch nicht wirklich, wie Sie heißen. Sie sind in einer abstrakten Zahl verborgen. Rund 120.000 Hörer und Hörerinnen hören die Radiopredigten jeden Sonntag. Sie sind also eine von ihnen, eine von 120.000 oder einer von 120.000. Immer wieder versuche ich mir vorzustellen, wer mir gerade zuhört. Es gibt ein paar von Ihnen, die stehen oder sitzen als imaginäre Gesprächspartner und Partnerinnen neben mir auf dem Schreibtisch. Natürlich unsichtbar. Das sind zum Beispiel Sie. Sie machen sich gerade im Emmental in einem Stall zu schaffen zwischen dampfenden und mampfenden Tieren. Oder Sie. Sie sitzen in Ihrer Riehener Alterswohnung im Sessel. Und da sind natürlich noch Sie, die gerade das Frühstück zubereiten. Der Kaffee dampft und der Zopf duftet zu mir herüber. Ich stelle mir Sie also vor, liebe Hörerin, lieber Hörer. Ein kleiner, aber für mich doch sehr wichtiger Versuch, Sie zu mehr als einer Zahl werden zu lassen. Mehr als eine Zahl. Noch nie habe ich so intensiv Statistiken gelesen wie im letzten Jahr. Jeden Tag werden uns die Zahlen präsentiert, Ansteckungen, Spitaleinweisungen und ja, auch die Todesfälle. Es sind Zahlen, aber hinter diesen Zahlen verbergen sich Namen und verbunden mit diesen Namen konkrete Menschen. Ob die Zahlen abstrakt bleiben oder ob wir einzelne Namen kennen oder nicht, das macht einen großen Unterschied. Wenn ja, rückt die Pandemie näher. Maßnahmen leuchten umso mehr ein. Es dauerte eine Weile, bis wir in der Schweiz realisierten, wie viele Menschen schon gestorben sind. Erst langsam rücken sie etwas mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Zeitungs- oder Radioreportagen porträtieren einzelne Verstorbene und ihre Familien. Sie bekommen so einen Namen, ein Gesicht. Mehr als nur eine Zahl. Unter diesem Hashtag bietet ein junger Hamburger Theologe auf Instagram die Möglichkeit, an die Verstorbenen der Pandemie zu erinnern. Ein kleines, beschriftetes Quadrat für jeden. Darin steht ein Vorname, ergänzt mit zwei, drei kurzen Sätzen. Magda beispielsweise, die für jede Situation ein passendes Sprichwort hatte. Ein digitales Buch des Lebens, das aus anonymen Zahlen Menschen macht. Namen sind definitiv mehr als Schall und Rauch. Der Name ist eng mit unserer Person verbunden. Durch ihn werden wir erst von anderen unterscheidbar. Der Name prägt uns. Er lässt darauf schließen, ob wir Mann oder Frau sind, oder welcher Sprachregion, welchem Kulturkreis oder gar welche Religion jemand angehört. Er gibt einen Hinweis darauf, wie alt jemand ungefähr sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katrin in den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren wurde, ist relativ groß. Namen und vor allem Nachnamen verbinden uns mit Geschichte, mit den Menschen, die uns vorausgegangen sind, mit bestimmten Landschaften und Orten. Es kann allerdings auch sein, dass der Name in die Irre führt und dass er dazu verleitet, Menschen in eine Schublade zu stecken, eine Schublade, in die sie gar nicht reinpassen oder auch nicht reinpassen wollen. Vor ein paar Jahren waren wir mit zukünftigen Pfarrern und Pfarrerinnen zu Besuch auf einem großen Friedhof. Es war ein ziemlich trüber und nasser Wintertag und das Wetter und der Ort versetzten mich in eine melancholische Stimmung. Wir sind über die Grabfelder spaziert und vorbei am anonymen Gemeinschaftsgrab. Der Gedanke, dass Menschen dort begraben sind, deren Namen nirgends genannt sind, hat mich irgendwie berührt, obwohl ich ahne, dass sie ihre guten Gründe hatten, sich dort bestatten zu lassen. Solange ein Name dasteht, sagte ich zu meiner Begleiterin, gerät eine Person nicht in Vergessenheit. selbst wenn ich die Person gar nicht gekannt habe. Wenn ich aber ihren Namen hier lese, hole ich sie für einen Moment in die Gegenwart zurück. Ich weiß dann, dieser Mensch hat hier auf der Erde gelebt. Namen halten Erinnerung wach. Sie stehen für ein ganzes Leben, eine Geburt, eine Kindheit und Jugendjahre, für die Tätigkeiten, die jemand ausgeübt hat. Sie stehen für das, was die Person gerne und leidenschaftlich getan hat und für all die Menschen, die in Beziehung zu ihr standen. Meinte meine Kollegin, als wir weiter über den Friedhof gelaufen sind. Das stimmt. Aber was für mich letztlich zählt, ist, ich weiß, dass all diese Namen, auch wenn sie nicht genannt sind, im Buch des Lebens bei Gott aufgeschrieben sind und dort aufgehoben sind. Bei Gott geht niemand vergessen. Namen sind mehr, viel mehr als Schall und Rauch. Auch in der biblischen Welt haben sie eine große Bedeutung. Gott offenbart Mose und seinem Volk seinen Namen. Dieser Name bleibt allerdings geheimnisvoll. Aber damit lässt Gott sich auf eine Beziehung ein. Und er ruft auch die Menschen in diese Beziehung. Im Jesaja-Buch heißt es: Und nun spricht der Ewige so: Ich habe dich geschaffen, Jakob, und dich gebildet, Israel. Hab keine Angst, denn ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Von Anfang an ist das Volk Gottes nicht auf sich alleine gestellt. Und von Anfang an sind die Menschen nicht auf sich alleine gestellt. Die Menschen haben in Gott ein Gegenüber. Und sie sind für Gott ein Gegenüber. Gott wendet sich ihnen zu und ruft sie bei seinem Namen in seinen Bund hinein. Und keiner dieser Namen geht vergessen. Sie sind im Buch des Lebens verzeichnet und mit ihnen alles, was mit diesem Namen verbunden ist. Die Lebensgeschichte eines Menschen, so bruchstückhaft und unvollendet sie auch sein mag. Und am Ende der Zeiten, so die biblische Hoffnung, ruft Gott ihre Menschen aus dem Tod heraus. Und wenn das geschieht, dann werden sie neu, dann findet das Bruchstückhafte zusammen und das Unvollendete wird vollendet. Die Namen bleiben. Gott selbst bewahrt sie, wie es im Buch Jesaja an einer anderen Stelle heißt. Dieser Text ist an eine bestimmte Gruppe von Menschen gerichtet. Menschen, die Gefahr laufen, von niemandem mehr erinnert zu werden, weil sie nämlich keine Nachkommen haben. Im Jesaja-Buch steht: Ihnen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern Denkmal und Name. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht getilgt wird. Damals, auf unserem Spaziergang über den Friedhof, überfiel mich eine Art Weltenschmerz. Schmerz über all das, was verloren geht und im Nebel der Zeit zu versinken droht. Weltenschmerz über die Menschen, die in Zahlen verschwinden und deren Namen niemand kennt. Schmerz über mein Unvermögen, all jene im Blick und Herzen halten zu können, deren Schicksal wir oft nur als Statistik kennen. Und ich bin froh um alle, die sich gegen das Vergessen stemmen und nicht aufhören, Buch zu führen. So wie der Hamburger Pfarrer, der auf Instagram die Corona-Verstorbenen ins Gedächtnis ruft. Oder wie die Aktion beim Namen nennen, bei der die Namen von Menschen, die auf der Flucht ertrunken sind, auf Tausende von kleinen Zetteln notiert und an langen Schnüren aufgehängt wurden. Oder wie der Ort am Rand Jerusalems, innerhalb dessen Mauern den Millionen Opfern des Holocaust gedacht wird, den Menschen, die von ihren Peinigern zu Nummern gemacht worden sind. Der Ort, wo die Zusage Gottes aus dem Buch Jesaja konkret geworden ist. Ihnen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern Denkmal und Name, Yad Vashem. Es braucht diese Orte, meine ich, an denen Zahlen zu Menschen werden und Statistiken mit Leben gefüllt werden. Orte, die an das Sterben erinnern und mehr noch an all die zuvor gelebten Leben. Sie sind Bücher des Lebens, die wir Menschen schreiben können und schreiben müssen. Und wenn sie lückenhaft und unvollständig sind, wenn Namen trotzdem fehlen, Wenn wir nicht alle im Gedächtnis halten können, dann bleibt das Vertrauen darauf, in Gottes ewigem Gedächtnis haben sie ihren Platz.